Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Mannheim und ich habe vor mir Matthias Göhler, der ist CTO bei Zendesk für die Region EMEA.
Genau, richtig.
Hallo. Danke, dass du dir Zeit nimmst, ja, hier gerne. Live mit Ausblick. Das ist für mich ein absolutes Novum, weil normalerweise gucke ich entweder auf einer Messe, auf Messetrubel oder ich gucke im Waghäusel in den Wald und jetzt gucke ich hier auf den Fernsehturm, den Luisenpark und die Kirche und mal was ganz anderes. Danke.
Ja, vielen Dank. Da müssen wir jetzt mal virtuell Danke an unseren Partner Valantix sagen, die uns hier dieses nette Büro zur Verfügung gestellt haben.
Ja, ein schönes Büro. Also es ist schön, irgendwie ein nettes Büro mal zu sehen. Mir passiert das ja viel zu selten. Ihr arbeitet aber weniger in irgendwelchen Callcenter-Büros, die ihr betreibt, sondern ihr macht das Ganze schon immer virtuell. Wie hat eigentlich Zendesk angefangen? Meine Erinnerung ist irgendwie so ein Chatbot, wo man Fragen stellen konnte. Das war doch irgendwie am Anfang mal.
Ja, also Chatbot kam wahrscheinlich noch ein bisschen später, aber du hast recht, das Thema ist schon mal richtig gesetzt. Kundenservice, wir machen Software für Kundenservice. Das machen wir jetzt seit ungefähr 18 Jahren. Ja. Gegründet wurden wir tatsächlich mal in Dänemark von 3 Dänen, die dann allerdings relativ schnell in die USA gegangen sind, wegen des schönen Mammons. Ja, also sie wollten irgendwie Geld und Kapital, um die Firma weiter aufzubauen. Und das war damals wahrscheinlich etwas einfacher in Amerika möglich als hier bei uns. Deswegen sind sie nach San Francisco gegangen. Da sitzt die Firma heute noch. Und wir machen immer noch Software für Kundenservice. Aber du hast schon erwähnt, wir haben uns natürlich sehr stark verändert. Und das ganze Thema KI und Chatbots oder KI-Agenten, wie wir sie heute nennen, ist natürlich jetzt das vorherrschende Thema.
Und was heißt CTO Dach bzw. CTO EMEA? Also ist die Technik da nicht in San Francisco? Was hast du als CTO damit zu tun? Oder was sind da deine Verantwortlichkeiten?
Ja, in dem CTO-Office gibt sozusagen ein Pendant von mir auch für Amerika und ein für Lateinamerika und Asien-Pazifik. So in unserem CTO-Office machen wir ein paar Themen. Wir treiben Produktstrategie voran in einzelnen Bereichen. Wir kümmern uns um alle Akquisen, die wir machen. Gerade in letzter Zeit waren wir da durchaus recht aktiv und durchaus recht unterwegs. Und dann bin ich auch sehr stark mit unseren Kunden hier in Europa verbandelt. Und da geht es dann alles rund ums Produkt, von der Produktstrategie über Co-Innovation bis hin zu Eskalationshandling, wenn das leider Gottes ja auch mal passiert zwischendurch.
Das heißt also individuelle Anpassung. Ihr seid also raus aus diesem Alter, wo ihr für Kleinstunternehmen eine schöne Software gemacht habt, die voll automatisiert war, sondern ihr passt das auch an auf Kundenwünsche.
Ich würde sagen, jein. Wir machen nach wie vor Standardsoftware. Also wir sind kein Individualsoftware.
Ganz wichtiger Punkt.
Ja, du hast in einem Punkt recht. Also wir haben 100.000 Kunden ungefähr. Und die Zahl sagt dir, da sind natürlich relativ viele auch kleine und mittelständische Unternehmen. Das war auch mal der Ursprung von Zendesk. Also die sozusagen Ursprungszielgruppe waren sicherlich kleine und mittelständische Unternehmen. Heute sind wir gewachsen, auch in den Großkunden, ins Großkundensegment, haben 30-40% unseres Umsatzes machen wir über im Großkundensegment. Das heißt, wir decken wirklich von Startups bis hin zu großen Konzernen alles ab. Und die Anforderungen sind natürlich ein bisschen anders.
Das ist ein Wahnsinnsspagat.
Wenn du dir anguckst, die kleinen Unternehmen, die wollen eher eine Software runterladen. Da geht es um Sachen wie Free Trial, kann ich mit Kreditkarte bezahlen, einfach ins implementieren und ich lege los. Und ich bin vielleicht bereit, auch mal meine Prozesse ein bisschen anzupassen. Wenn ich zu einem großen Konzern gehe, dann ist das eher nicht der Fall, sondern dann wollen die natürlich eher wissen, wie kann ich das in meine Landschaft integrieren, wie kann ich die Software erweitern, wie kann ich da drauf vielleicht noch Sachen drauf bauen, damit es dann meine spezifischen Anforderungen abgedeckt werden. Und das machen manchmal wir, unser Professional Services Team, das machen manchmal Partner. Wir sitzen ja gerade bei einem unserer Partner, bei Valantic, die würden sowas auch machen. Aber genau, da geht es natürlich dann auch stark um Erweiterbarkeit und Integrierung in deren Systeme.
Und wie weit seid ihr dann jetzt aktiv in diesem Bereich Callcenter? Also wie weit brecht ihr da ein in diesen Markt?
Ja, total. Also wir würden ja immer sagen, wir machen das im Omnichannel, also über alle Kanäle hinweg. Es ist für dich, sollte für dich als sozusagen Konsumenten völlig egal sein, ob du eine E-Mail schreibst, ob du chattest, ob du anrufst. Also alle diese Kanäle bedienen wir. Der Callcenter-Markt ist natürlich nochmal ein spezifischer, ein etwas spezieller, der funktioniert nochmal ein bisschen anders. Aber auch da würdest du ja als Kunde jetzt anrufen und sagen, hier, ich habe ein Problem, ich habe eine Frage, ich hab eine Beschwerde und möchtest, dass dir geholfen wird. Und die Prozesse, die dahinter liegen, sind ja im Zweifel die gleichen, egal ob du jetzt eine E-Mail schickst oder eben genau über WhatsApp mit dem Unternehmen kommunizierst oder eben anrufst. Ich glaube übrigens, dass Telefonie ist ja so eine, es gab ja mal so eine Phase, da ist Telefonie totgesagt worden. Alles geht jetzt digital, ne? Warum sollte ich noch anrufen? Und klar, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin jetzt nicht gerne in Warteschleifen. Ne? Insofern, es hat schon was, wenn ich irgendwas selber machen kann. Also so das ganze Thema Self-Service ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass die Telefonie bleibt und dass sie eher wieder eine Renaissance erfahren wird, vielleicht eher so ein bisschen als Eskalationskanal. Ne? Ich habe das jetzt selber versucht, online zu lösen, habe es nicht geschafft, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt will ich mich an das Unternehmen wenden und dann will ich vielleicht nicht noch mal eine E-Mail schreiben, sondern jetzt möchte ich mit jemandem sprechen. Ne? Also ich glaube, dass Telefonie sich hinentwickelt mehr zu den komplexeren Fällen, mehr zu den sozusagen Eskalationshandling. Und dass es vielleicht auch einen Unterschied geben wird in der Zukunft, will ich vielleicht keine Telefonnummer mehr wählen, sondern bin vielleicht irgendwie online, habe was versucht, das klappt nicht, jetzt möchte ich einen Knopf drücken und dann mache ich vielleicht einen Videocall oder ich werde zurückgerufen oder so. Es wird sich ein bisschen verändern, aber ich glaube, das Medium wird nach wie vor bleiben, ein wichtiger Kanal.
Spannende Einschätzung, also weil ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass der Voice-Kanal enorm an Bedeutung gewinnen wird als Schnittstelle zu Maschinen, zu Unternehmen, zu was auch immer. Aber wir werden mal sehen. Zurück zu euch und was ihr macht. Also, ich habe Kunden und die haben blöde Fragen. Das stört mein Geschäftsmodell. Das heißt, der ganze Kundenservice muss möglichst effizient sein. Das erreiche ich damit, dass ich Warteschleife von einer halben Stunde an habe. Dann ruft auch keiner mehr an, aber irgendwie werden sie dann unzufrieden, die Kunden. Und da setzt ihr an. Das heißt, ich packe meine ganze Wissensdatenbank. Ich bin jetzt etwas naiv mit meiner Frage. Ja. In eure Datenbank. Und dann können die also direkt auf einer Oberfläche ihre Antworten bekommen. Geht das so einfach? Also du hast gesagt, Kreditkarte eingeben und...
Also erstmal möchte ich nochmal eine Lanze brechen für den Kundenservice. Ja. Also es ist ja so, dass wir oft diese Vorstellung von Kundenservice haben, weil wir ja auch oft uns an den Kundenservice wenden, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Ne? Also ich habe was bestellt und das ist das Falsche, ich will es zurückgeben, ein Produkt funktioniert nicht. Also es gibt irgendeine Art von Problem, deswegen wende ich mich an den Kundenservice. Genau. In den allermeisten Fällen. Ich glaube, zwei Sachen werden total unterschätzt. Das erste ist, wenn man sich so eine gesamte Customer Journey anschaut, dann glaube ich, ist das der Moment, wo du wirklich Kundenloyalität kreieren kannst. Es ist natürlich schön, wenn ich personalisiertes Marketing bekomme. Es ist toll, wenn ich eine einfache Shopping-Journey habe und das alles super einfach kaufen kann und dann wird es noch finanziert und so weiter. Aber jetzt habe ich ein Problem und ich glaube, dass wenn ich eine gute Erfahrung habe und sage, ich kann das Unternehmen einfach erreichen, diese ganzen Sachen, die wir alle wollen, einfach erreichen, ich muss nicht lange warten, das Problem wird gelöst, es wird beim ersten Mal gelöst, ich muss mich nicht fünfmal wiederholen, dann kreiert das, glaube ich, eine Zufriedenheit und eine Loyalität, die Gold wert ist. Ich glaube, insofern eine aus meiner Sicht sehr wichtige Funktion im ganzen Customer Journey. Das Zweite ist, was auch so ein bisschen unterschätzt wird, und das ist auch was wir übrigens mit KI jetzt ganz schön adressieren können, jedes Unternehmen hat wahrscheinlich einen unglaublichen Schatz an Informationen im Kundenservice. Was funktioniert bei meinen Produkten? Was funktioniert bei meinen Produkten nicht? Wo sind eigentlich die Fehlerquellen? Und ich glaube, viel mehr Unternehmen würden sehr gut daran tun, zu sagen, wie kann ich jetzt eigentlich diesen Rückfluss organisieren zwischen dem, was ich gelernt habe im Kundenservice, dass mir meine Kunden zurück, das ist halt oft unstrukturiert, ne? In E-Mails, in Telefonaten etc. Und kann ich eigentlich einen Rückschluss zum Beispiel meinem Produktmanager mal sagen, guck mal, wenn wir jetzt diese Probleme fixen, dann kommt dieses, was du gerade beschrieben hast, 30 Minuten warte, das fällt dann weg, weil es Probleme nicht mehr gibt. Ja? Das ist heute noch nicht, glaube ich, so systematisch passiert, aber erstmal, glaube ich.
Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal von dir wissen, also nicht jetzt das große Projektgeschäft, sondern die kleineren Unternehmen, ja, die grundsätzlich schon eine Datenbank, was auch immer haben, mit FAQs, mit Fragen, Antworten oder schon mit dem Callcenter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da etwas an die Hand geben. Und kann ich dieses Dokument oder diese Datenbank bei euch hochladen? Erste
Frage. Genau, ich bin ein bisschen abgewichen von deiner Frage. Es ist ja
übersprechend. Ich steigere mich so langsam, was die Sachen angeht.
Zurückkommen. Also grundsätzlich ist es, würde ich immer sagen, gibt es vielleicht mal ganz, ganz high level, gibt es zwei verschiedene, wenn ich im Kundenservice mir überlege, zwei verschiedene Typen von Anfragen. Die einen sind, genau wie du sagst, sind einfach, ich habe einfache Fragen und ich kriege eine Antwort und damit ist es eigentlich erledigt. Das können jetzt mal ganz banale Sachen sein, wie sind eure Öffnungszeiten, wie sind eure Terms and Conditions, wie sind eure Zahlungsbedingungen, kann ich ein Produkt retournieren, ist das kostenlos für mich, diese ganzen Themen. Das findet man eben häufig auch in solchen FAQ-Seiten, oder aber man muss ein bisschen danach suchen. Ich glaube, der modernere Weg heute ist, das über KI-Agenten zu machen, und genau um damit die dann auch antworten können und auch die richtigen Sachen antworten, ist passiert genau das, was du sagst. Ich habe eine Wissensdatenbank, also das kann ein zentrale Datenbank sein, das kann aber auch verteilt sein. Bei großen Unternehmen ist das oft verteilt in verschiedensten Systemen. Und dann muss ich sozusagen dieses Wissen hochladen. Hochladen heißt für mich immer irgendwo, dass ich das irgendwo nochmal zentral abspeichere. Das ist heute gar nicht mehr unbedingt notwendig. Ich kann heute auch über KI praktisch vorhandene, sag ich mal, Dokumente oder Wissensdatenbanken durchsuchen und dann merkt die KI sich, was liegt wo, und kann dann auf das gezielt zugreifen, ohne dass man es nochmal duplizieren muss und ohne dass man es nochmal so hochladen muss.
So, aber legt sozusagen intern dann eine Datenbank an, die entweder eine Schnittstelle hat zu meiner Datenbank, oder ich lade das einmal bei euch hoch und dann schmeiße ich es weg, weil es nämlich eh schlecht gepflegt war. Und wir das jetzt erstmal gemeinsam anreichern mit zusätzlichem Wissen, weil jetzt geht's ja erst los, die Story.
Ja, also wie gesagt, wir würden auf das zugreifen, was da ist. Wir können es bei uns hochladen. Also wir können sozusagen, wir haben ein eigenes Modul, wo man eine Wissensdatenbank anlegen kann. Das muss aber nicht sein. Man kann es auch da lassen, wo es
ist.
Und wir referenzieren nur darauf. Und dann kann man gucken, ist diese Wissensdatenbank vollständig? Nein, ist sie nicht. Dann müssen wir sie ergänzen. Und da können wir jetzt auch wieder KI nutzen. Das KI erkennt, guck mal, da kamen 10 Anfragen rein. Da wollten 10 Leute von dir wissen, wie deine Öffnungszeiten sind. Ich habe aber nirgendwo einen Artikel dazu gefunden. Also musste ich das ja immer wieder sozusagen ein Handover machen an einen Menschen, der das dann beantwortet. Jetzt habe ich diese Antwort gelesen und schlage dir einen Artikel vor, den du praktisch nicht mehr selber schreiben musst, den du jetzt einfach nur noch liest, änderst, freigibst und damit deine Wissensdatenbank anreicherst, mit dem Ziel, dass dann ab dem 11. Mal die KI selber beantworten kann, weil sie jetzt eine sozusagen Artikel hat oder ein Daten hat, auf die sie zurückgreifen kann, um solche Fragen zu beantworten. Okay. Das ist dann ein kontinuierlicher Prozess, in dem man immer weiter solche Wissensdatenbanken anreichert.
Genau. Also erste Datenquelle ist die Information, die ich hochlade, oder die Datenbank, die ich schon habe. Zweite Informationsquelle sind laufende Interaktionen, aus denen ich lernen kann. Ja. Und die dritte Informationsquelle könnte meine Website sein, weil da stecken ja auch wahnsinnig viele Informationen drin. Und heute über generative KI kannst du ja unheimlich viel da rausholen. Könnt ihr das?
Ja, absolut. Also das ist so, wenn ich sage, wir können auf bestehende Informationen zurückgreifen, dann kann das eine Webseite sein. Dann können das Dateien sein, PDF-Dateien, Word-Dateien. Wir können auch auf völlig unstrukturierte Daten wie zum Beispiel Teams oder Slacks zurückgreifen, was gerade, wenn du Kundenservice auch intern machst, also für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja oft sehr, sehr wertvolle sozusagen wertvolle Daten sind, die dann ja völlig unstrukturiert in solchen Kommunikationssystemen liegen. Also all das können wir anschließen und können wir durchsuchen. Das ist das, was ich meinte. Wir crawlen sozusagen durch den Content. Wir verstehen, was da drin ist. Wir erstellen Tags und merken, die KI merkt sich, wo was ist. Die KI kann auch sozusagen Berechtigungen verstehen. Ne? Also es ist ja ein Unterschied, ob du einen zum Beispiel öffentlichen, also für das Unternehmen öffentlichen Slack-Kanal hast, der für alle ist, oder ob es ein privater ist und dann sind nur bestimmte Leute da drin und auch nur für die kann denn dieses Wissen genutzt werden. Also wir verstehen Berechtigungskonzepte und verschiedene Stufen von Berechtigung und dann können wir dieses Wissen nutzbar machen für eben Anfragen an den Chatbot.
Matthias, ich habe es befürchtet. Jede meiner Fragen kannst du komplett beantworten und noch einen Schritt drauf. Jetzt komme ich mit Frage Nummer, also Quelle Nummer 5. Quelle Nummer 5 sind meine frustrierten Kunden, die irgendwann so frustriert sind, dass sie in irgendwelchen Foren die Antwort gepostet haben. Und diese, das sind aber öffentliche Foren. Das heißt, wie weit nutzt ihr, könnt ihr auch das Web als Quelle benutzen? Natürlich dann entsprechend mit Quellenangabe. So dass unser Interne oder hier bei unser Kundenservice das nochmal drüber gucken kann. Aber könnt ihr das grundsätzlich?
Ja.
Was sind eure Erfahrungen?
Ja, ja, aber. Also
genau, das klingt
technisch,
so.
Technisch ja. Aber das ganz, ganz Wichtige ist ja, du möchtest ja, wenn du solche Sachen automatisierst, du möchtest ja praktisch vermeiden, dass der KI-Agent irgendetwas antwortet. Du möchtest ja, dass er so antwortet, wie es auch in dem Sinne deines Unternehmens ist, wie deine Geschäftspolitik ist, etc. Das heißt, ganz, ganz wichtig ist bei so einer Wissensdatenbank, egal ob es jetzt eine zentrale Datenbank oder ein sozusagen föderiertes System ist, ist ja Vollständigkeit und auch, dass die Informationen richtig und auf dem aktuellen Stand sind. Das heißt, wenn du jetzt hingehst und du hast interne Quellen, dann ist ja mal die Hoffnung, dass die von dir selber als Unternehmen verfasst wurden und eben solche Aktualität und Richtigkeit und solche Kriterien erfüllen. Wenn es jetzt externe Quellen sind, muss das ja nicht unbedingt der Fall sein. Ne? Das heißt, da wäre dann zumindest mal, also technisch ist das möglich. Man kann diesen Content nehmen, man kann daraus auch Artikel generieren, aber dann wäre es ganz, ganz wichtig, dass du einen Zwischenschritt hast, wo jemand draufschaut.
Human in the loop.
Genau, draufschaut, das editiert, das eventuell korrigiert und dann freigibt, um dann es erst zur Verfügung zu stellen. Aber technisch kann man auch externen Content mit einbeziehen, ja, auf jeden Fall.
So, dann haben wir schon mal das Wichtigste erledigt mit fünf Datenquellen. Und wie gesagt, die fünfte, also das Web natürlich nur approved, also nur von eigenen Mitarbeitenden approved, und dass das wirklich valide Informationen sind, weil darauf muss ich mich ja verlassen, wenn ich bei einem Unternehmen anrufe, dass das nicht irgendein Quatsch ist. Wow, so, die Infos haben wir. Jetzt müssen diese Informationen an die Menschen. Und du hast schon den Begriff Omnichannel genannt. Das heißt also, die Zeiten, wo man nur über irgendein Chatfenster Fragen stellen konnte, sind vorbei. Und ihr bietet da inzwischen alle Schnittstellen an, oder wie? Also kann ich auch eine E-Mail schicken? Wird die auch
beantwortet? Genau. Also das haben wir tatsächlich schon immer gemacht. Das war schon immer der Fokus von Zendesk, das über alle Kanäle zu machen. Ich glaube, die Kanäle ändern sich natürlich ein bisschen. Es kommen neue dazu. Es gibt vielleicht manche, die nicht mehr so en vogue sind, aber grundsätzlich kannst du E-Mail, viele Unternehmen haben ja noch ihre sozusagen Kundenportale oder ihre Webseiten, Chats kannst du einbinden auf einer Webseite, kannst du einbinden, viele machen es ja auch mittlerweile in ihren Apps, ne? Du hast dann vielleicht eine App und die App mag vielleicht eine Commerce-App sein, eine Shopping-App, aber kann ich natürlich auch dort den Kundenservice mit einbinden, dass wenn ein Kunde eine Frage hat, nicht erst aus der App rausgehen muss, sondern in der App direkt kommunizieren kann. Das kann Telefonie sein, das können KI-Agenten sein, die KI-Agenten können bei dir auf der Webseite sein, du kannst die KI-Agenten natürlich auch irgendwo anders einbinden. Also genau, alle Kanäle, die möglich sind, können wir mit anbinden. Social Media können wir alles mit anbinden.
Zu der Quelle KI-Agenten auf der Website, da kann ich ja durchaus auch noch Transferwissen aus den LLMs mit reinnehmen, muss aber aufpassen, dass die Leute dann nicht oder dass die Maschinen nicht irgendwelche Geschichten erzählen, die mit meinem Unternehmen gar nichts zu tun haben. Also Guardrails in irgendeiner Art und Weise, da habt ihr Erfahrung mit oder wie sind eure Erfahrungen damit?
Genau, also wir kennen ja alle noch die Fälle von Unternehmen, gerade aus den Anfängen der LLMs, wo dann der Chatbot ganz interessante Antworten gegeben hat, die dann teilweise, ja, man erinnerte sich an den Air Canada-Fall, die dann bis vor Gericht gelandet sind. Also das wollen wir ja vermeiden. Das ist ja das, was wir eben besprochen haben. Man nennt es Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich definiere eine Sag mal ein bisschen untechnisch. Ich definiere meine Single Source of Truth. Ja. Das ist praktisch sind die Informationen, die der KI-Agent verwenden darf. Und jetzt nutzt der KI-Agent eben solche Techniken, um dann eine Anfrage, auch eine unstrukturierte Anfrage zu lesen, zu verstehen, herauszufiltern, was ist eigentlich der Grund dieser Frage, oder wenn er das nicht sofort erkennen kann, dann auch nachzufragen. Das ist sicherlich jetzt auch ein großer Vorteil der neuen Generation, eben so eine Konversation zu führen, bis dann der
Ist ja oft so, du brauchst ja, also du musst ja erstmal auf den Punkt kommen,
genau.
und da hilft es, und das ist ja
Du
der
hast
Vorteil
Nico,
an
oder?
Callcenter, dass die mir dann noch Fragen stellen, auf die wäre ich selbst nicht gekommen, und plötzlich kommen wir gemeinsam zu einer Lösung.
Ja, und du hast ja manchmal auch mehrere Fragen in einem, ne, mehrere Themen. Genau. Und dann, wenn ich das als sozusagen als KI-Agent verstanden habe, jetzt gucke ich in meiner vordefinierten eben Quelle oder Quellen nach, ob ich eine Antwort finde. Und dann nehme ich diese Antwort und verändere die Antwort eben nicht in ihrem Wesen, sondern kann jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen Text darum formulieren, so wie es ja ein Mensch auch machen würde. Na, vielen Dank, hier, ich habe mal nachgeschaut, pass mal auf, es ist wie folgt. Aber das ist wie folgt, ist eben das, was ich vorher definiert habe, was sicherlich auch geprüft wurde. Und das ist der große Mechanismus, um solche Halluzinationen zu vermeiden, ne? Dass man einfach die Wissensdatenbank oder die Quellen definiert und die eben, wie ich gesagt habe, sie müssen vollumfänglich sein. Ich muss sozusagen alle Sachen finden können, aber sie müssen auch richtig sein, sie müssen auch aktuell sein. Und wenn ich in so ein verteiltes System gehe, wo ich sage, ich mache das nicht mehr alles in eine Datenbank, na, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, ich lade etwas hoch, das kann ich natürlich machen, dann habe ich eine Datenbank, dann habe ich alles übersichtlich. Wenn ich jetzt aber sage, naja, ich bin aber so ein großes Unternehmen und ich habe ein bisschen in der einen Datenbank, dann habe ich ein bisschen in einem anderen System, unsere Policies haben wir irgendwie als PDF-Dokumente und ich will das alles, dann muss ich natürlich noch sicherstellen, es wird dann ein bisschen anspruchsvoller vom Management, dass ich da keinen Overlap habe, ne? Weil der KI-Agent würde dann irgendwie anfangen, Schwierigkeiten zu haben, wenn ich die gleiche Information zweimal finde. Und jetzt, welche nehme ich jetzt? Die jünger ist, die älter ist, die umfangreicher ist. Also da wird es dann schwierig, ne? Da muss man halt dann schon auch sicherstellen, dass ich alles abgedeckt habe, sondern dass ich auch möglichst alles nur einmal habe.
Bei den Quellen nochmal, also aktuelle Datenbank mit Verfügbarkeit, Zugriff zum wahren Wirtschaftssystem. Was sind da eure Erfahrungen? Ich meine, du kommst von SAP und von daher, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, denn solche Fragen sind natürlich auch nicht ganz selten, dass ich bei einem Ladenanruf eigentlich nur eine Frage habe: Lohnt sich der Weg zu euch hin?
Genau.
Habt ihr das überhaupt auf Lager?
Genau. Jetzt sind wir in einem anderen Fall, glaube ich. Jetzt sind wir in dem zweiten Fall. Das erste waren für mich so diese einfachen, ich habe eine einfache Frage, ich brauche einfach die Antwort. Also kann ich bei euch was retournieren, ja oder nein? Und wie sind eure Konditionen? Also, jetzt bin ich in dem zweiten Fall, in dem jetzt irgendeine Art von einfachen oder komplexen Prozess dahinter liegt. Also dein Beispiel, ich will wissen, ob etwas nicht nur verfügbar ist, sondern auch in dem Laden vorhanden. Das ist vielleicht noch ein einfacher Prozess, aber auch da. Genau, ich brauche irgendein wahren Wirtschaftssystem, was mir das anzeigt, was eine hoffentlich Echtzeitverfügbarkeit anzeigt. Das heißt, hier, diese Information liegt ja nicht in einem Kundenservice-System, liegt nicht in Zendesk. Also in solchen Fällen würden wir jetzt sagen, okay, das ist ein Anwendungsfall, den unser Kunde abdecken will. Das heißt, für diese Bearbeitung dieses Falls müssen wir eine Integration haben in das wahre Wirtschaftssystem und müssen dann definieren, welche Daten müssen wir jetzt eigentlich also welche Daten brauchen wir aus dem wahren Wirtschaftssystem, um diese Frage zu beantworten? Also hier hast du jetzt einen kleinen Prozess, der eine Integration beinhaltet. Und jetzt gibt es natürlich noch wesentlich komplexere Prozesse. Ne? Ich habe ein Produkt, das will ich zurückgeben. Das hört sich immer so einfach an, aber in der Wahrheit liegen da ja einige Entscheidungen, ne? Wie wann war eigentlich der Kauf? Ist der noch innerhalb des Zeitfensters, wo ich zurückgeben kann? War das irgendwie eine großartige Rabattaktion, wo vielleicht Rückgaben ausgeschlossen oder schwierig sind, etc. etc. Also da gibt es ja dann, der Prozess in Realität hat ja diverseste Verzweigungen
Genau,
und
genau.
Entscheidungspunkte. Genau, und jetzt bin ich eigentlich in meinem zweiten Fall, wo ich jetzt Prozesse modelliere und jetzt auch automatisiert ablaufen kann. Ne? Also das, mein Fall,
Okay.
wirst du ja hoffentlich nicht mehr jemanden anrufen müssen, sondern kriegst du es hoffentlich sehr einfach raus. Ne? Kann auf der Webseite sein, könnte aber natürlich auch, dass du einen KI-Agenten fragst, und wenn der eine Integration in wahren Wirtschaft hat. Ich will jetzt in den Mediamarkt fahren, hier um die Ecke. Ist denn da irgendwie meine weiß ich nicht, mein Fernseher, den ich da kaufen will, ist der vorhanden, dann müsste man eben nachgucken im Warenwirtschaftssystem und sagen, ja, der ist noch da. Und dann vielleicht kann ich ihn da sogar reservieren.
Also, völlig andere Frage. MCP-Schnittstellen zu anderen Systemen. Das heißt, im Moment frage ich noch, indem ich auf die Website des Unternehmens gehe oder im schlimmsten Fall noch eine Telefonnummer raussuche und lauter so ein Quatsch. Ich will doch eigentlich nur mein Handy fragen. Ey, frag mal beim Mediamarkt in Mannheim, ob und so weiter. Das heißt, ich nutze das System, das ich gerade habe. Das kann ChatGPT sein. Das kann Siri sein, das kann was auch immer sein. Und das muss jetzt sehen, dass es eine Schnittstelle herstellt. Bietet ihr sowas an, dass ich also,
ich glaube, das ist,
oder wird's gefährlich?
Ja, das ist noch mal einen Schritt weiter gedacht. Mhm. Also wir sind, glaube ich, heute noch in der Welt, wo du als Kunde mit dem Unternehmen interagierst. Das ist heute, würde ich sagen.
Genau, das ist Standard,
richtig. Standardfall, den wir. Und da ist es ja schon, da wäre es ja schon mal schön, wenn das sozusagen alles total einfach ist. Und ich glaube, das, was die Menschen wollen, ist Self-Service. Das wollen wir schon immer. Und ich glaube, dass moderner Self-Service über einen KI-Agenten geht. Und dann hätte ich ja im Grunde genommen einen, und der kann ja auf deinem Handy sein, dann gehst du jetzt eben auf die Mediamarkt.
Das ist ein Link und dann klicke ich drauf.
Und dann kommt der, und jetzt könntest du alle Fragen stellen und würdest alle Antworten bekommen und könntest deine ganzen Probleme adressieren, deine Rückgaben abwickeln, das wäre ja super, wenn das alles so funktioniert. Ich glaube, der nächste Schritt, den du jetzt gerade beschreibst, ist, ich will gar nicht mehr auf die Webseite von Mediamarkt und Co. gehen, sondern ich habe meinen eigenen KI-Agenten. Ob du da jetzt tippst oder sprichst, das ist ja nur ein Eingabeformat, ja, ein anderes, aber ich habe meinen eigenen KI-Agenten und der soll für mich Dinge tun. Und der soll jetzt, und dann sagst du vielleicht gar nicht mehr, geh zum Mediamarkt, sondern dann sagst du, ich will einen Fernseher kaufen und der muss die und die Qualitäten haben und der darf nicht mehr als X kosten und er soll verfügbar sein, weil ich brauche ihn heute. Und jetzt würde der KI-Agent für dich losgehen und dann im Hintergrund, so wie eine Google-Suche, ne, irgendwie würde er im Hintergrund und dann käme er zurück. Ich glaube, da sind wir vielleicht so im Ansatz. Es gibt so erste Szenarien, aber das ist, glaube ich, noch nicht so das, was flächendeckend gerade ist.
Es gibt auch noch nicht so viele Leute, die da wirklich glücklich sind mit diesen KI-Agenten.
Ja, es gäbe auch noch so ein paar ganz interessante Themen zu besprechen, wie Datenschutz, ne, und was man damit so alles macht und was man also preisgibt.
Genau.
Das ist nicht ganz ohne, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das kommen wird.
Ja, klar.
Und ich glaube im Übrigen auch, das ist auch etwas, wo wir manchmal auch mit unseren Kunden drüber sprechen, gerade so Handel ist ja ein gutes Beispiel. Was heißt denn das eigentlich für eure Customer Experience, wenn der Kunde gar nicht mehr auf eure Webseite kommt, sondern nur noch ein KI-Agent mit eurem KI-Agent kommuniziert? Ne? Wie muss man denn eigentlich Customer Experience komplett neu denken? Aber ich glaube, das ist noch der, also glaube fester dran, dass es dahin geht, aber ich glaube, da sind wir zurzeit.
Zum Glück dauert es ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu reagieren. Genau. So, also noch sind wir bei den Menschen und die Menschen reden also so, dass sie eben versuchen zu reden. Und jetzt kommt eine ganz andere Frage, nämlich eine technische Frage. Und zwar, das dauert ja eine Weile. Also ich rede, dann muss erstmal meine Stimme umgewandelt werden in ein verständliches Signal. Und dann muss dieses verständliche Signal wiederum von der Datenbank bearbeitet werden. Dann die Datenbank liefert eine Antwort. Dann muss das wiederum in Voice gegeben werden. Naja, ein bisschen holprig ist es ja schon manchmal mit der Latenz, also mit der Dauer der Prozesse.
Ja, zum Glück gibt's jetzt Voice-to-Voice. Also das, was du beschreibst, ist die, ich sag jetzt mal alt, ne? Es ist ja erstaunlich, was heutzutage alt bedeutet, ne? Also wir reden ja wirklich da so in Monaten, was dann wieder an. Aber das, was du beschreibst, ist so jetzt ganz speziell für den Voice-Kanal, ne? Also ich rufe an und dann, wenn ich jetzt einen KI-Agenten habe, der eben Telefonie-KI-Agent ist, dann funktioniert die häufig, wahrscheinlich auch heute noch sehr häufig vorherrschende Technologie. Ich nehme sozusagen die Sprache auf, mache ein Transkript draus, mehr oder weniger in Echtzeit, aber natürlich hast du recht, da gibt's eine gewisse Latenz. Diesen Text nehme ich jetzt, verarbeite ihn, krieg eine Antwort zurück als Text und den wandle ich wieder in Sprache um. Und das ist dann, ja, da gibt's eine Latenz, die kannst du optimieren. Da gibt's natürlich auch Mechanismen bei solchen Telefonie-KI-Agenten, die es ja Menschen im Übrigen auch machen, die dann zwischendurch mal so nachfragen oder ja, super Frage, ich lass mich mal, ich guck mal kurz nach, ich also du kannst es ja
am Ende des Tages arbeiten, genau.
Ah ja, aber am Ende des Tages ist es ja auch so, wenn du in einem Callcenter ist anrufst und da ist ein Mensch,
dann muss er auch erstmal nachdenken.
Genau, dann guckt auch mal nach und das dauert auch ein bisschen und der sagt dann auch wahrscheinlich, dann geben Sie mal eine Sekunde, ich bin gleich so. Das kann man natürlich auch sozusagen nachahmen, aber in die neue Technologie ist tatsächlich Voice to Voice, also da kann das LLM eben die Sprache verstehen und simultan und auch direkt wieder in Sprache antworten, also die Übersetzung nach Text und dann von Text zurück zur Sprache entfällt. Damit ist die Latenz deutlich geringer. Okay. Man muss faireshalber sagen, diese Modelle sind noch nicht so präzise wie sozusagen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, jetzt sieht uns ja keiner, aber in Anführungsstrichen die das alte Modell, ne? Aber auch das ist ja eine Entwicklung und auch die wird sehr schnell, werden die sehr viel besser werden. Also das ist schon etwas, was wir jetzt sehen und wo wir auch unsere sozusagen, jetzt wenn wir über Voice-KI-Agenten nachdenken, denken wir eben auch über direktes Voice-to-Voice nach, also Speech-to-Speech nach.
Ja. Okay, so dass dann direkt über Stimme auch kommunizieren kann, denn das, was ich gerade auf dem Weg hier nach Mannheim hatte, also ich hatte ja ausnahmsweise mal, was bei mir selten vorkommt, eine kurze Innehaltepause im Auto und habe natürlich gefragt, ChatGPT, wie sieht's denn aus? Was weiß denn über den Matthias Güller so? Und
nur Gutes berichtet hoffentlich.
Ja, also der erste Antwort war erstmal, ich kann dir da gar nichts drüber sagen. Sag ich, hallo, dann mach mal eine Deep Research da draus. Und dann hat also ChatGPT noch mal ein bisschen recherchiert und dann kam schon einiges, das war ganz interessant. Also das System wusste dann einiges über dich und hat mir das auch erzählt. Aber es war doch, das Gespräch war etwas holprig und es hätte auch lustiger und mit ein bisschen natürlicher. Also Google LM redet wie ein normaler Mensch und das war wie so eine Maschine. Also die Voice-Version von dem iPhone da mit dem, was sie da gemacht haben, ist für jemanden wie mich noch ein bisschen frustrierend, also rückständig. Also wir sind mittendrin in der Entwicklung, du bist mittendrin in der Entwicklung. Was sind die nächsten Sachen, die ihr da so macht?
Naja, ich glaube, erstmal ist wirklich noch sozusagen, wir reden in der Industrie ja alle über Automatisierung, 70-80% Automatisierung aller Kundenanfragen. In der Realität ist das natürlich noch ein Weg zu gehen für viele Unternehmen. Ich würde sagen, von den Unternehmen, mit denen auch ich jetzt hier zu tun habe in Europa, gibt es eigentlich keinen, die nicht schon angefangen haben, irgendwie mit über KI in Richtung Automatisierung nachzudenken und das auch umzusetzen. Ich würde sagen, zurzeit ist realistisch wahrscheinlich so ein Best Practice irgendwie 40-50% erreicht. Ein großer Durchschnitt ist wahrscheinlich irgendwo bei 20-30% gerade. Und insofern ist, glaube ich mal, in den nächsten, dieses Jahr, nächstes Jahr einfach nochmal sehr viel in diese Richtung einfach zu tun, ne, irgendwie. Und das heißt, das hat ja ganz viele Aspekte. Es ist ja nicht nur, dass ich meine Prozesse automatisiere, und dann eben damit zum Beispiel auch Integrationen brauche, die ja bei vielen Unternehmen eben noch nicht so vorhanden sind, dass sie alle Prozesse voll automatisieren können. Das hat ja auch noch Aspekte auf, wie steuere ich das? Wir haben ja alle immer gesprochen über, in der ganzen Industrie war eine Kennzahl zum Beispiel Average Handling Time. Ne? Wie lange brauchst du, um eine Frage zu beantworten? Ne? Je kürzer, desto besser natürlich, weil wir Konsumenten sind halt alle ungeduldig und wir würden gerne möglichst schnell eine Antwort haben. Ja, so ein KI-Bot, der antwortet halt sofort. Ja? Also da ist diese Kennzahl macht eigentlich nicht mehr so viel Sinn, die ist ja hoffentlich im Millisekundenbereich. Ne? Jetzt muss ich ja eher darüber nachdenken, wie akkurat ist die Antwort, wie oft wird sie zu einem positiven Ende geführt oder bricht der Kunde doch ab, will der Kunde doch irgendwie merkt, es ist aber nicht die Antwort, die ich brauche. Ich will jetzt doch mit einem Menschen sprechen, ne? Und will doch nochmal. Also du wirst jetzt auch anfangen, anders zu steuern, andere Kennzahlen zu machen. Deine Organisation wird sich vielleicht verändern, ne? Weil heute hast du halt viele Menschen, die Dinge machen. Zum Beispiel, wir haben ja über Wissensdatenbanken gesprochen, ne? Wir haben viele Kunden, die haben mehrere tausend Artikel in ihrer Wissensdatenbank. Früher hatte jeder mal einzeln geschrieben und dann vielleicht auch noch übersetzt in so, das kannst du alles mit KI machen, aber trotzdem brauchst du ja noch Leute, die das Lesen genehmigen, freigeben, ne, so. Das heißt, die Rollen verändern sich auch. Ne? Die Menschen werden noch gebraucht, aber sie haben vielleicht andere Rollen. Sie werden auch mehr zu Supervisern von KI. Und irgendwann haben wir vielleicht nicht mehr einen Monitor, wo ein einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Kundenservice einen einzelnen Fall bearbeitet, sondern wo man vielleicht irgendwelche Dashboards hat und sieht, okay, da laufen gerade irgendwie hunderte von Konversationen parallel über KI gesteuert und jetzt habe ich vielleicht Qualitätskriterien definiert und gucke, ob die im grünen oder gelben und dann greife ich ein, wenn ich merke, da läuft das aus dem Ruder. Also du hast eben nicht nur die Automatisierung, du hast die Steuerung, du hast aber auch die unterschiedlichen Rollen. Du wirst immer, ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer noch Menschen haben, die, also dieses Human in the Loop, was du angesprochen hast, die dann aber vielleicht mehr eben die ganz schwierigen Fälle machen, die komplexen Fälle, die vielleicht in die Kundengespräche reingehen, wo man merkt, der Kunde ist jetzt wirklich verärgert. Ja, da brauche ich jetzt mal echte Empathie, ne, und nicht nur vorgespielte Empathie. Also genau. KI kann es ja auch hervorragend sozusagen nachmachen, aber jetzt brauche ich mal echte Empathie. Und das ist ja eine richtige große Transformation, die da gerade stattfindet. Und insofern glaube ich, dass uns das noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Und dann kommt eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, was passiert eigentlich, wenn jetzt meine Konsumenten alle KI-Agenten einsetzen und jetzt die KI-Agenten miteinander anfangen zu kommunizieren und zu verhandeln, ja, und so. Das ist, glaube ich, so die nächste Evolutionsstufe, ne, die
wir, also langweilig wird es definitiv nicht. Nee. Das ist mal eine ganz andere Frage. Stimmen, weil du gerade sagst Empathie. Mit welchen Stimmen arbeitet ihr? Weil ich bin also mit manchen Stimmen auch bei 11 Labs, so ganz zufrieden bin ich da auch nicht.
Ja, das ist sehr kundenindividuell, das ist sehr kundenspezifisch. Es gibt natürlich, wie du dir vorstellen kannst, immer unterschiedliche Anforderungen seitens des Kundens. Mal ganz platt gesagt, wie ist sozusagen meine Corporate Identity? Ne? Möchte ich jetzt sehr seriös und rüberkommen oder bin ich vielleicht ein junges Unternehmen und möchte auch ein bisschen die Leute eher ein bisschen flapsiger ansprechen? Es gibt Unternehmen, die wollen Akzente haben, Dialekte, verschiedene Sprachen, Diversität mit abbilden in den Stimmen. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen. Und je nach Anforderung, genau, muss man dann
halt. Also das heißt, ihr selbst stellt auch Lösungen bereit. Und es gibt nicht jetzt nochmal spezielle Dienstleister, die Stimmen haben, an die ihr wiederum euch anschließt, sondern ihr seid auch selbst am Forschen in dem Bereich.
Wir haben beides. Also wir haben beides in unserer Kundenbasis. Wir haben beide. Wir haben beides. Leute, die das von uns nehmen, Leute, die dann...
Also ihr habt sozusagen eine Technik, die dann sagt und auch mal, ich muss mal gerade nachgucken und so ein bisschen auch auf flapsig kann.
Genau, das kannst du. Wir können also sowohl nicht nur bei der Sprache, sondern auch beim Text. Auch das ist ja etwas, was sozusagen die neue Generation kann. Auch dem kannst du eine gewisse Tonart mitgeben. Ne? Dem kannst du sagen, wie da ist es jetzt eben geschrieben. Ne? Wir haben zum Beispiel mal mit einem Kunden, das war jetzt noch nicht in dem, das war jetzt bei uns in der Demo, also das war noch kein Kunde von uns, sondern ein Prospect, wie man so schön sagt, ein potenzieller Kunde, und wir haben das gedemot und dann haben wir gesagt, ja, wir haben mit der KI mitgegeben, dass sie durchaus auch mal es ging um ein bestimmtes Thema, auch durchaus mal Witze erzählen sollen zwischendurch. Ja? Und also was völlig gar nichts mit dem Thema zu tun hat, einfach um zu zeigen, ja, das geht. Ne? Ich kann meinem KI-Bot eine Personalität mitgeben, kann definieren, bist du jetzt ganz seriös oder bist du, ne, gibt es bestimmte Worte, die du verwendest, Worte, die du auf gar keinen Fall verwenden sollst, gibt es bestimmte Ausdrucksformen, bist du eher konversationell und chatty und fragst mal ein bisschen nach und machst ein bisschen Smalltalk. Kannst ihm auch sagen, erzähl doch zwischendurch mal einen Witz oder ne, frag mal, was der Kunde so gestern gemacht hat und wie es war. Also das kannst du, wenn du möchtest, das kannst du definieren. Ja.
Und das kannst du natürlich auch personalisieren und sagen, okay, das klingt nach einem älteren Mann oder das klingt nach einer jüngeren Frau. und dann entwickle ich das entsprechend. Ja, mein letztes Erlebnis mit irgendeinem Callcenter war erst der KI-Bot, der hat noch recht professionell geredet und dann kam, ich komme nicht weiter und hat es weitergegeben, war wahrscheinlich irgendein Callcenter in Indien, ich habe keine Ahnung, wo es war, aber auf jeden Fall und übersetzt von DeepL und das war auch eine perfekte Sprache und alles prima, aber es war, der ganze Prozess war ein bisschen merkwürdig, aber wo ich gerade bei Reise gedanklich bin. Die Reisebranche ist eine Branche, die plötzlich ein wahnsinniges Aufkommen hat. Die Lufthansa, muss man nur dran denken, jetzt dieser Tage oder eben Iran-Krise, wo einige Reiseanbieter wirklich ganz, ganz viele Anfragen beantworten müssen. Habt ihr da Erfahrung mit Reisebranche auch? Ist das geeignet? Macht ihr sowas?
Ja. Wir haben auch Erfahrung. Also Lufthansa ist nicht unser Kunde, aber wir haben Kunden in der Reisebranche. Wir haben einige Airlines, wir haben einige große Hotelketten, Reiseveranstalter, Tourveranstalter. Ja, absolut.
Wo es dann skaliert werden muss, wenn irgendwas ist.
Aber wir haben auch, Kunden von uns, die in der Fernsehindustrie, Streamingdienste etc., wo es natürlich auch, da gibt es ein großes Event und dann hast du plötzlich ein großes Event und dann hast du plötzlich Millionen Kunden, die sich neu anmelden, registrieren, um dann auf deiner Streaming-Plattform dieses Event anschauen zu wollen und dann hast du auch riesige Peaks und Volumina, also ja, das haben wir. Und da gibt's dann immer so, sag ich mal so, den Standard-Service, weil wir sind auf Amazon, auf AWS gebaut. Also Skalierung ist jetzt kein großes Thema für uns. Aber wenn es dann ein Riesen-Event ist, ne, und wir dann wirklich erwartet, dass es da vielleicht zu einem Wochenende plötzlich Millionen zusätzlich drauf sind, dann kann man das natürlich auch vorher entsprechend, also so ein Kunde wird natürlich das auch vorher dann entsprechend mit uns adressieren und besprechen und dann ist man vorbereitet und kann dann das
Wochenende. Und da ist Customer Experience, wenn da die Customer Experience gut ist, dann gibt das neue Kunden. Absolut. Und wenn nicht, dann kannst du das mal gerade knicken. Ja?
Genau, absolut. Ja. Aber ja, und zur Reisebranche finde ich noch ganz spannend. Sprachen hast du gerade angesprochen, ist natürlich ein spannendes Thema. Wir haben zum Beispiel einer unserer Kunden, die machen die ganze Interrail-Geschichte. Und das ist, ich weiß nicht, wie viele Länder sind es mittlerweile, 20, 30 Länder. Also in der Realität hast du dann eben 20, 30 verschiedene Ticketing-Systeme von den jeweiligen nationalen Zuganbietern. Ne? Und klar, der Standardfall ist, ich bin krank, keine Ahnung, ich kann nicht, ich muss abbrechen, ich will mein Ticket zurückgeben, Teilerstattung und so weiter. Und das heißt, du redest dann in der Realität eben in 30 Sprachen, mit 30 verschiedenen Prozessen, mit 30 verschiedenen Backend-Systemen, die vielleicht alle mit unterschiedlichen Formularen unterschiedlich komplex sind. Und das ist zum Beispiel ein super Anwendungsfall auch für KI. Die einzelnen Prozesse, die kannst du ja dann einmal abbilden, damit automatisieren. Du kannst die Backend-Systeme anschließen. Du kannst der KI-Agent kann alle diese Sprachen sprechen. Das heißt, du hast plötzlich einen Riesenhebel, diese Komplexität abzudecken mit einem relativ kleinen Kundenservice-Team, was sich dann im Grunde nur noch um die Sachen kümmert, die eben schiefgehen, die Eskalation, wo es nicht durchläuft. Aber das ist schon ein großer Hebel da. Ne?
Matthias, gibt's irgendwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Ich glaube, wir haben alles durch.
Ach, wir könnten wahrscheinlich noch ganz viele.
Das ist das Problem bei den Live-Interviews. Man kann dann ewig quatschen und ewig durchnehmen. Aber es ist faszinierend, was ihr alles anbietet. Und du hast den Begriff genannt, Customer Experience. Darauf kommt's an, wenn ich nachhaltig Kunden binden möchte oder auch beim Erstkontakt Kunden halten, gewinnen möchte.
Ja, ich glaube, was mich persönlich noch sehr fasziniert ist, auch der Einsatz von KI, sage ich mal, so ein bisschen hinter den Kulissen, ne, wenn man das mal so ausdrücken darf. Also das, was wir jetzt auch besprochen haben, ist ja das, was für uns auch ein Stück weit als Konsument sichtbar ist. Da gibt's KI-Agenten und natürlich müssen wir mal ganz ehrlich sein, es gibt dann auch viel Schrott zurzeit, ne, also wo es eben nicht klappt, wo wir dann immer so genervt sind. Nein, ich will jetzt aber mit einem Menschen reden, ne? So, aber es wird besser. Ich glaube schon, dass es auch viele Beispiele gibt, wo es mittlerweile gut klappt. Das ist so das, was für uns sichtbar ist. Aber wenn man mal guckt, KI wird ja auch eingesetzt, zum Beispiel, wir machen Themen wie Qualitätskontrolle. Ja, dass du hast ja als Unternehmen bestimmte Kriterien, wie du eine gute Qualität von so einer Kommunikation oder Konversation definierst. Das fängt ganz banal an mit einer vernünftigen Begrüßung, einer vernünftigen Verabschiedung. Das ist aber auch so, ne? Der Kunde sollte irgendwie nicht plötzlich seinen Tonfall ändern und irgendwie sauer und verärgert werden. Es sollte natürlich eine Lösung gefunden werden, also etc. Da gibt es ja je nachdem verschiedene Kriterien. Und in der Vergangenheit, wenn du jetzt sozusagen der Supervisor wärst, ne, und ich wäre einer deiner Mitarbeiter und du hättest jetzt irgendwie 20 von mir, dann kannst du ja im Grunde immer nur mal stichprobenartig dir so ein paar Recordings anhören oder mal so ein bisschen Konversationen durchlesen und gucken, hat denn der Matthias die ganzen Qualitätskriterien wirklich erfüllt, die da definiert wurden. Das kannst du halt heute mit KI 100% aller Interaktionen sozusagen überprüfen und dann sagen, ah, okay, das hat hier super funktioniert. Ne? Das ist vielleicht auch mal ein guter Hinweis, um auch mal das sozusagen positiv zu kommunizieren. Und hier gibt es vielleicht noch Fälle, da hat es nicht gut funktioniert, da kann ich jetzt mal ganz gezielt ein Training aufsetzen, ein Coaching machen oder ne, dass du als Vorgesetzter mit mir einfach nochmal drüber sprichst und wir das durchgehen und das verbessern. Also ein großer Hebel, einfach die Qualität zu steigern über die Zeit, ganz gezielt und nicht so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen und hoffentlich hast du halt die richtigen 10% der Sachen dir angeschaut. Ne? Oder KI, die wir jetzt einsetzen, wir nennen das Learning Loop. Also, dass du praktisch diese ganzen Interaktionen monitorst im Hintergrund und guckst, laufen die gut durch? Sind die Kunden zufrieden? Du kannst ja nach jeder Interaktion auch die Kundenzufriedenheit abfragen und messen. Oder brechen die irgendwo ab? Bist du irgendwann genervt und sagst, nein, ich will jetzt hier mit jemandem reden? Also, es ist ja ein deutliches Signal, dass irgendwas in diesem Prozess nicht funktioniert, um dann das automatisch sozusagen zu monitoren und dann einem Admin zum Beispiel, ne, der jetzt verantwortlich wäre für das Aufsetzen dieser Prozesse, dann immer Hinweise zu geben, guck mal, hier musst du dir das mal anschauen, da funktioniert das nicht richtig, hier haben wir einen Vorschlag, vielleicht die Wissensdatenbank erweitern, vielleicht eine Integration machen, den Prozess ein bisschen verändern. Das können wir auch mittlerweile mit KI automatisieren. Und das ist natürlich nochmal total spannend. Das ist für mich jetzt als Konsument vielleicht gar nicht so sichtbar, aber so im Hintergrund passiert da auch nochmal enorm viel, was so die Produktivität steigert im Kundenservice. Am Ende hilft es dir hoffentlich als Kunde, dass du am Ende eben guten Service und möglichst schnell bekommst und deine Fragen auf einmal beantwortet.
Matthias, herzlichen Dank und ich wünsche mir, dass möglichst viele Markenverantwortliche diesen Podcast hören, weil du hast ganz, ganz wichtige Dinge zu dem Thema gesagt.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.